Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute an diesem zweiten Advent, wieder aus der Offenbarung, wieder ein Sendschreiben, das wir dort zu Beginn der Offenbarung finden. Es stammt für die Experten aus der württembergischen Predigtreihe heute zu diesem zweiten Advent, weil ich mir dachte, vielleicht doch eine kleine Predigtreihe zu diesen 7-Sendschreiben. Am Bußenbetag hat uns das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes beschäftigt, letzten Sonntag das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea und heute deshalb das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. 7 Sendschreiben dort in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung, eindrückliche, aufrüttelnde Gemeindeseelsorge, die dort betrieben wird, ja eigentlich durch Jesus Christus selbst, den Herrn dieser Kirche, durch den Mund des, ja ich sag's mal, durch den Mund des Propheten Johannes. Er hat diese Schau, diese Visionen und schreibt dann an diese Gemeinden dort in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und es ist aufrüttelnd, was er diesen Gemeinden zu sagen hat. Jetzt also, wie gesagt, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Liebe Gemeinde, die Bodenseekapitäne, seien sie weiblich oder männlich, wissen es, Seezeichen dort am Bodensee, insgesamt 150 an der Zahl, jedes versehen mit einer Zahl, mit einer wichtigen Funktion. Denn diese Seezeichen warnen die Freizeitkapitäne vor den Untiefen, vor allem in den Flachwassergebieten unseres Schwäbischen Meeres. Wer die Seezeichen in Richtung Ufer passiert, der muss damit rechnen, dass er früher oder später mit seinem Schiff irgendwann auf einer Untiefe aufläuft. Und das will man ja gerne vermeiden. Liebe Gemeinde, vielleicht sind diese Sendschreiben, diese 7 an die Gemeinden dort in Kleinasien, so etwas wie Seezeichen, so etwas wie Warntafeln, die sagen, wenn ihr nicht Acht gebt, wenn ihr einfach euren Kurs fortsetzt, dann lauft ihr Gefahr, mit eurem Gemeindeschiff irgendwann einmal aufzulaufen. Das heißt, diese Sendschreiben verstehen Sie in der Tat als Hinweis, als Warnung. Überprüft euren Kurs, schaut nach dem Rechten. Guckt, wie ihr unterwegs seid, gerade als Gemeinde in Ephesus, in Laodicea, in Sardes und auch in Gomaringen und in Stockach und sonst wo. Heute gilt in unserem Predigttext die Gemeinde, der Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine bedeutende Stadt damals in der römischen Provinz Asia. Wie gesagt, in Kleinasien, in der heutigen Türkei, sie war mit gut 100.000 Einwohnern eine gigantische Zahl zur damaligen Zeit, eine Weltstadt, Handels-, Verkehrszentrum, kultureller Mittelpunkt der Gegend. Es gab dort einen Kaisertempel und ein großes Theater, dessen Ruinen man heute noch besichtigen kann. Es hatte 24.000 Plätze. Und vor allem war Ephesus auch religiöses Zentrum. Dort stand der große Tempel der Artemis oder lateinisch der Diana. Dieser Tempel enthielt das Bildnis dieser Göttin in schwarzem Ebenholz, angeblich vom Himmel gefallen und wundertätig. Aus aller Herren Länder, kann man sagen, kamen Menschen dorthin, um dort in diesem Tempel Artemis zu verehren. Wir merken also, dieser Tempel, der sogar eines der sogenannten Weltwunder des Altertums, ja vielleicht sogar das herrlichste dieser Weltwunder des Altertums. Ephesus, religiöses Zentrum, eine Vielfalt an Kulten, die es dort gab, an religiösen Strömungen. Und in dieser Weltstadt nun hat Jesus ausgerechnet seine Gemeinde. Ausgerechnet im Zentrum dieser weltlichen und religiösen Macht. Wie diese Gemeinde entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat, können wir nachlesen in der Apostelgeschichte in den Kapiteln 18 bis 20. Während der dritten Missionsreise von Paulus bricht dort in Ephesus ja förmlich eine Erweckung aus. Menschen kommen zum Glauben und finden sich in einer Gemeinde. Allerdings löst die Missionstätigkeit des Paulus auch schnell Widerstand aus, weil dort eben auch Artemis verehrt wird. Es kommt zum Konflikt, denn dort geht es nicht nur um religiöse Überzeugungen, sondern auch um viel Geld. Mehrere Jahre hat Paulus dort in Ephesus gewirkt und gearbeitet, so lange wie sonst nirgends. Und vielleicht waren die Christen in Ephesus damals überrascht, deshalb mit einer solch aufrüttelnden Botschaft jetzt konfrontiert zu werden. Denn die junge Christengemeinde dort in Ephesus hatte eigentlich binnen Kürze ein erstaunliches Wachstum aufzuweisen. Eigentlich eine Mustergemeinde. Sie war zum Mittelpunkt der kleinasiatischen Kirche geworden. Alte Traditionen besagen, dass ja in Ephesus sogar Johannes selbst, der Autor unserer Offenbarung, begraben worden sei. Und nicht nur er, sondern auch Timotheus, der Mitarbeiter des Paulus. Ja, selbst von Maria, der Mutter Jesu, gibt es eine Überlieferung, die besagt, dass sie ihren Lebensabend in Ephesus verbracht habe. Wir begegnen also einer sehr traditionsreichen Gemeinde, selbstbewusst, geistlich stark, eine Gemeinde, die sich auch als Hort der Wahrheit versteht. Man war sich sicher im Urteil über die damaligen Strömungen der Zeit, man vertrat eine aufrechte Theologie, dass da manchmal auch darum gekämpft wurde, das merkt man in unserem Predigttext heute. Ich weiß um deine Werke, deine Mühsal und deine Geduld, sagt deshalb der Herr der Kirche anerkennend zu seiner Gemeinde. Ich weiß Bescheid um dich. Ich lobe den Einsatz jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, den Einsatz fürs Evangelium. Ich sehe euren missionarischen Eifer. Ich sehe auch eure Werke der Liebe. Ich erkenne eure Treue, mit der ihr euch mit euren Gaben einsetzt. Und ich freue mich auch über die Vielzahl eurer Aktivitäten. Ich sehe auch eure gute Prägung. Es ist euch ernst mit der Jesus-Nachfolge. Ich sehe auch, dass ihr um die reine Lehre bemüht seid. Ihr habt diejenigen zurechtgewiesen, die ein falsches Evangelium vertreten haben und dadurch auch viel Verwirrung gestiftet haben. Ich sehe auch, wie viel Kraft und wie viel Schmerzen euch dieser Kampf um die Wahrheit gekostet hat. Ich weiß, sagt Christus. Und das ist gut, liebe Gemeinde, das ist tröstlich, dass Christus auch weiß, dass er das auch sieht und darum weiß um die Mühen, um das Streben seiner Gemeinde. Es bleibt vor ihm nicht verborgen. Gott sagt, ich weiß, euch als Gemeinde gilt meine ganze liebende und fürsorgliche Aufmerksamkeit, auch heute noch. Ich kenne dich deshalb und ich weiß deshalb, weil du mir so viel bedeutest, weil du einen großen Platz an meinem Herzen hast als Gemeinde Jesu Christi. Ich weiß um deine Treue als Gemeinde im Kleinen. Ich weiß um deine Opfer an Kraft und Zeit und Geld für meine Sache. Und ich kenne deine begrenzte Kraft und ich sehe, wie du sie für mich einsetzt und weiß, wie gut du es meinst. Und das andere weiß ich auch. Das, was die anderen von dir vielleicht als Gemeinde gar nicht so sehr zu Gesicht bekommen. Ich weiß auch um deine Ängste als Gemeinde, auch um deine Frustrationen gelegentlich, auch um die Not, ständig mit dem Mangel und dem Defizit konfrontiert zu werden. Ich denke da gerade auch, liebe Gemeinde, an heutige Zeiten. Ich weiß um deine Ängste, ich kenne deine Enttäuschungen und deine tausend Einsamkeiten, die du manchmal auch als Gemeinde erleiden wirst, gerade auch in dieser Welt. Und ich weiß auch um deine Erlösungsbedürftigkeit. Ich weiß um dich Bescheid, liebe Gemeinde, in Ephesus und in Gomaringen und anderswo. Und hoffentlich, liebe Gemeinde, spüren wir auch, wie viel Trost in diesem Wissen Gottes liegt. Ich weiß um dich Bescheid, sagt Christus. Aber gerade weil du für mich als Gemeinde so wichtig bist und weil du mir gerade eben am Herzen liegst, deshalb mache ich mir auch Sorgen um dich. Deshalb mache ich mir auch Sorgen um dich. Und jetzt rammt Christus einen tiefen Pfahl in den Grund. Ich erinnere noch einmal an das Bild von den Seezeichen am Bodensee. Nicht weiter. Denn sonst begibst du dich als Gemeinde in große Gefahr. Wie eine kalte Dusche mutet das an, was Luther hier übersetzt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die erste Liebe, liebe Gemeinde, von der ist da die Rede. Forschen Sie einmal in Ihrer eigenen Biografie. Die erste Liebe, wo war das? Wer war das? Wann war das? Erinnern Sie sich noch an Emotionen, an diese Zeit? Die erste Liebe ja in der Regel immer geprägt von großer Aufregung, auch von viel Glück. Es ist die Liebe dann der kommenden Brautzeit, wie die Ausleger sagen. Jene direkte, jene innige, jene bedingungslose Liebe, von der jeder weiß, dass er sie im Gegenüber zu einem anderen Menschen und vielleicht auch schon einmal zu Jesus Christus so erlebt hat. Es ist diese Liebe, die die Nähe des anderen sucht. Es ist diese Liebe, die mich in Fantasie immer beim anderen sein lässt, die mich immer überlegen lässt, wo ist er jetzt gerade, was macht er jetzt gerade. Diese Liebe, die Kräfte freisetzt, die einen dynamisiert. Diese mitreißende, diese ansteckende Kraft der ersten Liebe ist offensichtlich, so sagt es Johannes, der Gemeinde, ist in der Gemeinde offensichtlich rar geworden. Es gibt da eben doch auch viel routinierten Betrieb. Es gibt dort wirklich staunenswerte Aktivitäten zu verzeichnen, ganz gewiss. Aber es ist so wenig Leben in der Gemeinde, das aus dieser unmittelbaren Begegnung mit Christus gespeist wird. Man mag sich fragen, ob in der Gemeinde in Ephesus vielleicht der Kampf mit den Irrlehren irgendwann in eine ermüdende Rechthaberei eingemündet ist. Ob man vielleicht dort verlernt hat, dass es keine Wahrheit ohne Liebe und auch keine Liebe ohne Wahrheit gibt. Waren die Christen vielleicht so damit beschäftigt, diverse Zeitströmungen zu bekämpfen, dass sie gar keine Zeit mehr dafür hatten, sich von Gott selbst segnen zu lassen, dass sie so sehr fixiert waren auf die beklagenswerten Missstände? Hatte vielleicht der Eifer für die Wahrheit und die Rechtgläubigkeit die Liebe und die Barmherzigkeit bei vielen erkalten lassen? In Ephesus sind die Früchte am Baum noch offensichtlich, aber die Wurzeln scheinen langsam zu verdorren. Was einst aus der Kraft dieser unmittelbaren Liebe zu Christus möglich gewesen ist, das scheint jetzt zu erkalten. Es scheint zur Gewohnheit zu werden, zur erstarrten Tradition, zur leeren Form. Das ist offensichtlich, liebe Gemeinde, die Kritik, die Jesus hier an dieser Gemeinde in Ephesus übt und vielleicht nur an ihr. Noch ist äußerlich alles da, was zu einer lebendigen Gemeinde gehört, aber es fehlt das Feuer, es fehlt das Licht, es fehlt das strahlende Leuchten der Liebe zu Gott selbst und auch zum Nächsten. Wir merken also, zuerst sagt Christus sehr trostvoll, ich weiß um dich Bescheid, liebe Gemeinde. Zum Zweiten sagt er aber auch, ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich bin froh über den dritten Gedanken im Predigtext, liebe Gemeinde, wenn Christus sagt, ich habe eine Einladung für dich. Ich habe eine Einladung für dich. Denn Christus sagt der Gemeinde, bedenke, wovon du gefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Bedenke, wovon du gefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Und dann wird ein ernstes Gerichtswort angefügt. Es zeigt, wie ernst es Christus ist und wir dürfen es auch nicht verschweigen. Aber, liebe Gemeinde, es kann nicht die Angst vor dem Gericht sein, die den Neuanfang in der Gemeinde bewirkt. Das kann es nie sein. Es kann keine neue Liebe zu Christus, zu den Menschen aus Angst geben. Es kann keine neue Liebe aus Angst geben. Wir können diese Liebe nicht aus Angst vor dem Gericht irgendwie aus uns herauspressen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nur zu innerem Krampf und zur Gesetzlichkeit führen. Das geht zu Gott, zu Christus hin nicht. Das geht auch nicht zu unseren Ehepartnern. Das geht auch nicht zwischen Eltern und Kindern. Liebe erwächst nicht aus Angst. Liebe erwächst immer aus Liebe. Liebe erwächst immer aus Liebe. Gewiss, wir hören diesen Aufruf zur Umkehr, zur Buße, zum Neuanfang. Aber ich kann diese erste Liebe eben auch nicht einfach aus mir hervorzwingen. Liebe Gemeinde, der Grund meines Neuanfangs, der Grund meiner Umkehr, der Grund meiner Buße für mich selbst und auch für uns als Gemeinde liegt daran, dass ich selbst geliebt bin. Und das eben immer wieder zu entgleiten, es eben nicht einfach nur als Floskel vor uns hinzusagen, sondern immer wieder neu zu erspüren, das ist vielleicht die große Aufgabe. Ich erfahre mich selbst als geliebt, genau mit jener ersten Kraft der Liebe, die in mir inzwischen erkaltet ist. Sie stößt auf mich, sie trifft auf mich von außen. Seine erste Liebe zu mir ist eben nicht verdorrt und nicht erkaltet. Sie besteht ohne Unterbrechung. Sie ist geprägt von diesem bedingungslosen und innigen Ja zu mir. Seine erste Liebe zu mir. Sie ist geprägt von Sehnsucht, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und diese Liebe ist sogar so groß, dass es sich auf den Weg macht. Diese Liebe, diese erste Liebe, sie hat Kraft. Sie personifiziert sich an Weihnachten, in diesem Kind in der Krippe. So weit geht diese Liebe. Diese Liebe macht auch vor dem eigenen Leben nicht Halt. Sie gibt sich hin. Ich denke an das Kreuz auf diesem Hügel Golgatha. Und liebe Gemeinde, diese so erfahrene Liebe, sie löst immer etwas aus. Sie bewegt etwas, sie setzt etwas in Gang, ohne mein Zutun. Der Apostel Paulus schreibt einmal, die Liebe Christi dringet uns. Altes Deutsch, aber vielleicht kann man es sonst gar nicht so schön sagen. Die Liebe Christi, sie dringet uns, das heißt, sie motiviert uns, sie setzt uns in Bewegung, sie verändert uns, sie führt uns auch zu Umkehr, zum Neuanfang. Und Weihnachten ist ein sichtbares Zeichen dieser Liebe, die uns dringet. Und deshalb, liebe Gemeinde, vielleicht noch einmal auch ganz neu der Blick auf das, was uns da im Kirchenjahr bevorsteht. Gewiss auch, und ich möchte das mir und anderen nicht ausreden, gewiss auch rührselige Stunden unterm Weihnachtsbaum, ganz bestimmt. Und Familientraditionen und schöne Lieder und gutes Essen. Aber eben auch noch anderes. Dort trifft diese Liebe Gottes in dieser Welt auf. Dort schlägt sie auf und sie erreicht auch mich selbst. Und sie dringet mich, sie befeuert mich neu. Das, was dort an Weihnachten geschieht und am Karfreitag, ist sozusagen der Neuanfang, die Geburtsstunde auch unserer Gemeinde, die uns neu in Gang setzt. Da wird wieder etwas in unserem Gemeindeleben sichtbar. Das führt zu Umkehr, das führt zu den ersten Werken. Buße ist ein fröhliches Geschäft, genauso wie das Gesundwerden. Es bedeutet, sich wieder hineinnehmen zu lassen, sich bezaubern zu lassen von jener ersten Liebe, sich beschenken zu lassen und dann auch in Gang setzen zu lassen. Das, liebe Gemeinde, werden die Menschen um uns her spüren, wenn wir uns von dieser Liebe beschenken und neu motivieren lassen. Wir merken also, Johannes hat eine faszinierende Botschaft an die Christen in Ephesus und auch an uns. Es ist diese Botschaft von diesem dreifachen Sich-Kümmern Gottes um seine Gemeinde. Ich weiß Bescheid um dich, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe eine große Einladung für dich, lass dich neu entzünden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wird, und dann verschenke sie einfach weiter. Amen.